Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Harburg rockt, das 1x1 fürs Freiwilligenmanagement. Dies ist eine Produktion des Freiwilligennetzwerkes Harburg und mir, Lena Czoban, Organisationsberaterin im Not-Profit-Sektor und Expertin für das Zusammenleben in Vielfalt. Gemeinsam mit dem Freiwilligennetzwerk Harburg, der ersten Anlaufstelle für freiwilliges Engagement im Hamburger Süden, habe ich diese Podcast-Reihe entwickelt, um deinen Alltag als Führungskraft in einer Non-Profit-Organisation leichter zu machen. Und du? Du trägst Verantwortung in einem Verein oder einer Initiative, sitzt vielleicht im Vorstand oder leitest eine Abteilung oder eine Gruppe. Dann bist du hier genau richtig. Wir möchten dir und deiner Organisation Wissen an die Hand geben, um eure Arbeit leichter zu machen. Wenn du eine Führungsrolle in einer Non-Profit-Organisation hast, dann weißt du, wie schwer es ist, sich nebenbei noch mit Management-Themen zu beschäftigen. Mit dieser Podcast-Reihe wird es einfacher. Wir stellen hier spannende Leute vor, Harburger Vorbilder und weitere ExpertInnen, die erzählen, wie sie bestimmte Herausforderungen im Freiwilligenmanagement für sich gelöst haben. Dabei schöpfen wir aus der grandiosen Vielfalt, die Harburg prägt und die eine der vielen Stärken des Hamburger Südens ist. Denn Harburg rockt! Lass dich inspirieren und nimm was für deine täglichen Aufgaben mit. Folge 5. Vielfalt. Ja, Vielfalt. Worum wird es heute gehen? In allen bisherigen Folgen haben wir ja auf verschiedene Aspekte der Führung bzw. Leitung im Non-Profit-Bereich geschaut. Dabei ging es um die Themen Finden und Binden von Freiwilligen, aber auch den Aufbau von funktionierenden Teams, die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Netzwerkarbeit nach außen. Heute wollen wir nochmal tiefer auf das Thema Vielfalt eingehen, denn bei allen Folgen haben wir das Thema Vielfalt zwar bereits mitgedacht und immer berücksichtigt, dass eure Organisation ein Zuhause sein soll, ein Ort des Willkommenseins und eine Kultur der Wertschätzung beherbergen sollte. Denn das ist die beste Basis für eine gute Zusammenarbeit und auch das macht euch attraktiv für möglichst viele Menschen, die sich engagieren wollen. Heute wollen wir da aber nochmal genauer hinschauen und uns überlegen, wie wir eigentlich mit Vielfalt in der eigenen Organisation gut umgehen können. Manche haben ja vielleicht die Vorstellung, dass Vielfalt im Team auch immer viel mit Herausforderungen und Konflikten zu tun hat. Das glauben wir nicht. Wir wissen sogar, dass man mit dem richtigen Konzept und einer guten Herangehensweise das Potenzial von Vielfalt heben kann und Vielfalt immer, wirklich immer eine Chance auf Veränderungen und neue Möglichkeiten ist und somit immer mehr Potenzial als Risiko. Das läuft natürlich nicht immer ohne Reibung, das ist gar keine Frage und auch nicht konfliktfrei, aber wir glauben immer mit Gewinn für alle Beteiligten. Deswegen wollen wir Mut machen, sich zu öffnen und auch nochmal neue Gruppen in den Blick zu nehmen, die vielleicht bisher noch nicht im Fokus eurer Arbeit und eures Engagements standen. In einem ersten Teil wollen wir deswegen in dieser Folge nochmal auf die Dimension von Vielfalt schauen und vor allem auf die Frage, was hat das mit euch persönlich eigentlich zu tun? Mit Barbara Janocha vom ASB spreche ich dann darüber, wie man beispielsweise Menschen gewinnen und gut einarbeiten kann, die noch nicht so lange in Deutschland leben. Und in einem zweiten Teil schauen wir dann, was konkret ihr eigentlich tun könnt, um einen guten Umgang mit mehr Vielfalt auf allen Ebenen in eurer Organisation zu bekommen. Das haben wir, wie gesagt, in den vorherigen Folgen auch schon gemacht, aber hier geht es nochmal komprimiert darum, alles in den Blick zu bekommen. Dafür schauen wir dann auch nochmal auf die gängigen Konzepte, die es dazu gibt und von denen einige von euch sicher auch schon gehört haben. Also Diversity Management und interkulturelle Öffnung als Stichwörter. Aber vielleicht habt ihr ja auch sogar schon mal was von diversitätssensibler Organisationsentwicklung gehört. Und wie es sich dann in einem vielfältigen Team arbeitet, darüber habe ich gegen Ende noch mit Xenia Melnik vom Harburger Integrationsrat gesprochen, der sich wirklich in jeder Hinsicht vielfältig zusammensetzt und gemeinsam für Harburg aktiv ist. Freut euch also auf eine bunte Folge voller praktischer Tipps und Hinweise auf Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, um einen ganz entspannten Umgang mit dem Thema Vielfalt zu finden. Und jetzt geht's los. Warum ist das Thema eigentlich wichtig? Unsere Gesellschaft, die baut ja darauf auf, dass sich viele Menschen freiwillig engagieren. Ohne bürgergesellschaftliches Engagement wäre unsere Gesellschaft gar nicht denkbar. Denn viele Aufgaben, die für ein friedliches und glückliches Zusammenleben notwendig sind, die werden in diesem Land von Freiwilligen übernommen. Sie sind eine ganz wichtige Stütze der demokratischen Gesellschaft. Und aufgrund der Veränderung in der Demografie werden wir wirklich jeden und jede brauchen, die Lust und Zeit aufbringen möchte, sich zu beteiligen. Denn wir wissen ja, unsere Gesellschaft wird immer älter. Es wird immer mehr ältere Menschen geben und immer weniger junge. Wir sehen auch natürlich, dass es Migrationsbewegungen gibt und immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Land leben. Und deswegen gilt es auch, diese Menschen, also die Jüngeren und eben auch diejenigen mit einer Migrationsgeschichte und vielleicht auch nochmal ganz andere Gruppen, mit dafür zu begeistern oder noch mehr dafür zu begeistern, sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Wenn wir das tun, dann gewinnen wir neben neuen MitstreiterInnen und Menschen, die uns in unserer Mission unterstützen können, auch noch andere Vorteile. Denn man kann nachweisen, dass vielfältige Teams tatsächlich schlauer sind und bessere Ergebnisse erzielen als Teams, die in sich relativ homogen sind. Das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Wenn wir nur in unserer eigenen Suppe schwimmen, dann kommen wir immer wieder auf dieselben Probleme und auch oft immer wieder auf dieselben Lösungswege. Wenn plötzlich Menschen dabei sind, die auf die Welt ganz anders gucken als wir selber, dann ergeben sich da vielleicht nochmal neue Zugänge. Mit Vielfalt im Team können wir aber auch neue Zielgruppen erreichen für unsere Angebote oder die Dinge, die wir in der Welt erreichen wollen. Wir können aber vielleicht auch neue Formate ausprobieren und neue Konzepte entwickeln. Vielleicht auch sogar Dinge, die wir immer schon mal machen wollten, für die uns aber das Personal gefehlt hat. Oder aber vielleicht auch die passende Idee, das passende Format. Mit mehr Vielfalt im Team können wir uns selber aus der Komfortzone holen und gemeinsam neue Wege gehen. Wenn wir von Vielfalt sprechen, dann sprechen wir ja über Merkmale oder Eigenschaften von Menschen. Das sind, die habe ich gerade eben schon angesprochen, das Alter vielleicht, also ob jemand jung, mittel oder alt ist. Das sind aber auch vielleicht ethnische Zugehörigkeiten, kann ja auch eine oder mehrere sein, sowas wie eine Migrationsgeschichte. Das sind aber auch physische Fähigkeiten, das ist das Geschlecht, die Hautfarbe und auch die sexuelle Orientierung, die da so als erste Dimension in den Blick fallen. Wenn wir weiter überlegen, dann kommen wir aber zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kategorien und Komponenten, die Menschen ausmachen. Das sind Sprachen, die sie sprechen, das sind Berufserfahrungen, das ist ein Kommunikationsstil, den sie mitbringen, der finanzielle Status, die Arbeit und Tätigkeiten, die sie machen, ihr Familienstand, weitere besondere Fähigkeiten, die Wohn- und Lebensform vielleicht, dann das Freizeitverhalten, ihre Religion oder Weltanschauung, ob sie Eltern sind oder nicht und auch ihr Bildungsstand. Und daneben fallen uns bestimmt noch ganz, ganz viele andere Kategorien ein, die auch das Verhalten und das Wesen von Menschen prägen. Denn Menschen haben ja bestimmte Eigenschaften, die sie mitbringen. Menschen werden aber auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Das ist per se erstmal nichts Schlechtes. Wir Menschen, wir brauchen ja Kategorien, um die Welt, in der wir leben, nicht immer wieder neu sortieren zu müssen. Wir brauchen also Schubladen, um überhaupt diese komplexe Welt, in der wir leben, verstehen zu können. Wenn es aber um Menschen geht, dann kann das ganz schön kompliziert werden. Denn manche Merkmale, die kann man sehen, manche kann man vielleicht auch erfragen, manche schreiben wir bewusst oder vielleicht auch unbewusst zu. Da merkt man schon, dass es an dieser Stelle zu Herausforderungen kommen kann. Denn wenn wir Menschen kategorisieren oder ihnen bestimmte Eigenschaften oder Merkmale zuschreiben, dann kann das ja Konsequenzen für diesen Menschen haben und auch für unser eigenes Handeln. Denn da passieren ja sehr komplexe, wechselseitige Prozesse zwischen uns, die unser Miteinander beeinflussen. Und wenn wir also einen wertschätzenden Umgang und eine potenzialorientierte Herangehensweise haben möchten, dann können uns ein paar Soft Skills helfen, die uns das erleichtern. Denn wir selber sind vor allem ein ganz wichtiger Baustein, wenn es um einen entspannten Umgang mit Vielfalt geht. Und die erste Auseinandersetzung mit dem Thema Vielfalt, die sollte immer bei uns selber anfangen. Folgende Fähigkeiten können uns dabei helfen. Wir nennen sie Soft Skills. Dazu gehört das Thema Selbstreflexion. Wie eben schon gesagt, schreiben wir Menschen bestimmte Dinge zu. Wir werden selber auch mit bestimmten Attributen zugeschrieben. Und es geht also um die Frage, wie nehme ich eigentlich andere wahr? Aber auch, wie werde ich selber wahrgenommen? Und welche Stereotypen im Kopf habe ich? Und wie handle und agiere ich hier? Wir sollten uns auch immer darüber bewusst sein, dass wir selber vielleicht bestimmte Privilegien genießen, die uns gar nicht so klar sind, weil wir nämlich vielleicht rassismusfrei und diskriminierungsfrei aufwachsen können, weil wir nicht zu einer dieser Kategorien gehören, die in unserer Gesellschaft systematisch Nachteile erfahren müssen. Eine wichtige Form der Selbstreflexion basiert auch darauf, dass wir uns immer, wenn wir Menschen treffen, überlegen, wie bewerte ich den eigentlich gerade und wie ordne ich den eigentlich zu? Und bin ich mir eigentlich der Komplexität all dieser Bausteine, die eine Persönlichkeit eines Menschen ausmachen, bewusst? All dieser Bausteine, die sein Handeln auch beeinflussen. Und das sind ja mindestens die Dinge, die ein Mensch mitbringt, also die Person selber, aber auch die Kultur, in der er aufgewachsen ist oder in der er lebt, das können auch ja mehrere sein, und aber auch die konkrete Situation, in der wir diesen Menschen jetzt gerade erleben. Wir neigen dann oft dazu, einen Menschen, bei dem wir ein bestimmtes Verhalten beobachten, zu sagen, ja, das ist, weil er aus einer bestimmten Kultur kommt oder das ist, weil sie das dort gelernt hat oder das ist, weil sie eben ein ungebildeter Mensch ist. Oftmals ist es ja aber eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Dingen, die dann das Verhalten der Person erklären können. Und vielleicht hat jemand gerade einen schlechten Tag oder ist aufgeregt, weil später noch eine Prüfung ansteht und findet deswegen die richtigen Wörter nicht. Also das können ja immer ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, die das Verhalten von Menschen erklären, und darüber soll im Bewusstsein behalten. Weitere wichtige Soft Skills im Umgang mit Vielfalt sind auch das Thema Offenheit und Beweglichkeit. Wie weit bin ich selber eigentlich bereit für Veränderungen oder dafür, die Dinge auch mal ganz anders als bisher zu betrachten? Wie weit kann ich von dem abweichen, was ich bisher immer für richtig gehalten habe? Das hängt schon ganz eng zusammen auch mit, das leitet schon über zum Thema Fähigkeit für Empathie, also die Position des anderen Menschen einmal für sich selber anzunehmen, sich einzufühlen in die Situation von anderen und zu überlegen, ja, was würde das eigentlich mit mir machen, wenn ich in dieser Situation oder Position werde? Und dabei geht es bestimmt und besonders auch nochmal darum, sensibel zu sein, dass es Menschen gibt, die eben Diskriminierung oder auch Rassismus in ihrem Alltag erfahren und es vielleicht nicht so leicht haben, wie ich selber durch den Alltag zu gehen. Eine weitere wichtige Eigenschaft, an der wir arbeiten können, ist das Thema Ambiguitätstoleranz. Ein tolles Wort, ich liebe es. Es bedeutet, dass wir Widersprüchlichkeiten und auch Unsicherheiten aushalten. Nicht alles muss immer geklärt werden können. Das ist vielleicht was, was wir in diesem Land besonders gerne wollen. Manchmal auch, dass wir Dinge so für uns ganz klar haben. Aber manchmal sind Dinge einfach widersprüchlich oder können eben auch ganz anders betrachtet werden, als wir das vielleicht so gelernt haben. Und dann ist es wichtig, diese Ambiguitätstoleranz zu besitzen, nämlich das aushalten zu können, dass wir uns nicht einig werden müssen, sondern dass es okay ist, dass du so auf die eine Sache guckst und ich so. Und wir beide wissen, dass du es so siehst und ich sehe es so, und es ist okay. Also das muss nicht immer aufgelöst werden, und manchmal muss man das einfach aushalten können, dass jemand die Dinge anders sieht als man selber. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die sogenannte Rollendistanz. Wenn ich hier jemand bin, der heute darüber entscheidet, welche Freiwilligen sich bei uns engagieren dürfen oder wer vielleicht auch eine Stelle bekommt, dann bin ich da ja auch in einer Art professioneller Rolle. Und ich sollte dann einfach mir auch darüber im Klaren sein, dass es hier Dinge gibt, die für diese Rolle wichtig sind, also die professionelle Haltung, in der ich jetzt gerade unterwegs bin, und gegebenenfalls vielleicht auch meiner privaten Meinung. Das ist schon mal so ein ganzer Strauß an Dingen, die man als Mensch mitbringen sollte. Also Selbstreflexion, Empathiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz und auch den Umgang mit der Rollendistanz. Dazu kommt sowas wie eine kommunikative Kompetenz. Wir haben auch schon viel in den unterschiedlichen Folgen über Kommunikation gesprochen. Also hier sich auch einfach nochmal ganz klar machen, dass wir offen sind für unterschiedliche Kommunikationswege, dass wir Strategien für den Umgang haben mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen und auch Sprachstilen, dass wir bei Bedarf auf einfache Sprache zurückgreifen können, dass wir versuchen, Namen richtig auszusprechen und vielleicht auch nochmal nachfragen, wie werden denn Namen ausgesprochen, dass wir uns Gedanken über Begriffe machen, die wir für bestimmte Menschengruppen benutzen, und sich da vielleicht auch nochmal schlau zu machen, wie wollen denn diese Menschen vielleicht auch angesprochen werden. Wir können Sprache auch nutzen, um Wohlwollen auszudrücken, um Fehlerfreundlichkeit auszudrücken und natürlich unseren Respekt. Also mit Sprache können wir ganz, ganz viel zeigen und auch vermitteln, wie wir mit anderen Menschen umgehen wollen und auch wie offen wir dafür sind, dass sie so sind, wie sie sind. Ganz wichtig ist auch, dass wir ein großes Bewusstsein darüber haben, dass es in unserer Gesellschaft Machtasymmetrien und Ungleichheiten gibt. Es gibt kulturelle, gesellschaftliche und diskursive Mehrheiten und Minderheiten. Und wir sollten klar vor Augen haben, dass es diese Mechanismen gibt, die Ungleichheit und auch eben Ausschluss bedeuten können. Und das meint, dass wir auch diese Dinge wie Rassismus und Diskriminierung präsent haben und uns bewusst damit auseinandersetzen. Und alleine das Bewusstsein darüber kann schon Dinge verändern im Umgang mit diesen Menschen und vielleicht auch in der langfristigen Überwindung von solchen benachteiligenden Strukturen. Barbara Janocha ist jemand, der sich schon seit vielen Jahren in diesen Themenfeldern bewegt, auch hier in Harburg viel unterwegs ist und sich in interkulturellen Kontexten, in vielfältigen Kontexten engagiert und seit einigen Jahren jetzt auch hier für den Arbeiter-Samariter-Bund die Projektleiterin der Seniorenbesuchsdienste ist und hier Vielfalt auf unterschiedliche Arten und Weisen lebt. Hier besuchen nämlich jüngere Menschen Ältere, also das Thema Alter kommt hier in der Vielfaltsdimension hinzu. Und dann geht es aber auch darum, dass Barbara viel mit Menschen arbeitet oder sie als Freiwillige gewinnt, die noch nicht so lange in Deutschland sind. Und wie sie das macht, darüber durfte ich mich mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Ja, hallo, liebe Barbara Janocha. Du bist heute hier, um uns etwas zu erzählen über den Seniorenbesuchsdienst vom ASB. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, erzähl uns doch vielleicht zu Anfang erstmal ein bisschen darüber, was genau ist denn eigentlich der Seniorenbesuchsdienst?
Ja, hallo liebe Lena. Vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Der Seniorenbesuchsdienst wird vom Arbeiter-Samariter-Bund in Harburg gestaltet. Und es geht darum, dass Menschen, die zu viel alleine sind, alte Menschen, ältere Menschen, Besuch bekommen von denjenigen, die Lust haben, ihre Zeit zu verschenken, die sagen, ich möchte gerne mit Älteren gemeinsam was unternehmen und die in der Woche 1,5 Stunden erübrigen und mit einem älteren Menschen eben etwas gemeinsam unternehmen.
Ja, ein tolles Angebot hier, das, glaube ich, sehr gut zu Harburg passt. Ich habe auch gehört, dass ihr ja viel mit Menschen arbeitet aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die bei euch als Freiwillige engagiert sind. Ich habe auch gehört, dass sie überwiegend über das Freiwilligennetzwerk in Harburg zu euch kommen. Ganz toll. Und ich würde mal gerne wissen von dir, worauf achtest du eigentlich im Kontakt mit den Freiwilligen? Und gibt es Aspekte, die du besonders berücksichtigst bei deiner Arbeit, weil es sich eben um Menschen handelt, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kommen?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich überlege oder ich schaue sehr genau hin, wie gut zum Beispiel die Sprachkompetenz ist. Wenn ich die Freiwilligen kennenlerne, nehme ich mir Zeit, wirklich über eine Stunde teilweise, um sie kennenzulernen, um sie ja auch einschätzen zu können. Ich muss die Menschen für meinen Besuchsdienst, um sie gut matchen zu können, ja auch gut kennenlernen, weil auf jeden Fall muss ja die Wellenlänge stimmen für denjenigen, den sie dann oder mit demjenigen, den sie dann besuchen sollen. Und von daher habe ich mir, vielleicht hört man das jetzt auch schon an meiner jetzigen Stimme, angewöhnt, im Grunde immer auch sehr deutlich zu sprechen, kurze Sätze oft zu benutzen und, ne, so wie man das früher in der Schule gelernt hat, Subjekt, Prädikat, Objekt. Also man sollte wirklich gucken, dass man die Füllwörter vermeidet in diesem ersten Kontakt und dann einfach auch einen sehr guten Augenkontakt halten, um mitzubekommen, ob derjenige eigentlich das gerade verstanden hat oder nicht.
Dann gibt es beim Aufnahmegespräch ja oder beim ersten Kennenlernen bestimmt ja auch so bürokratische Akte, die getan werden müssen, erledigt werden müssen. Gibt es da noch bestimmte Tricks? Wie gestaltest du das mit dieser Bürokratie, die wir in Deutschland so lieben?
Ja, das werden sicher viele von den Zuhörerinnen ja kennen. Es geht um Schweigepflichterklärungen, es geht um Führungszeugnis und Ähnliches. Und sowohl bei den Menschen aus anderen Kulturkreisen, aber auch bei den herkömmlich Deutschen habe ich es mir so angewöhnt, dass ich zwei Termine mache. Ich mache einen Termin zum Kennenlernen, wo also wirklich die Person, die Biografie, die Motivation im Vordergrund steht. Und dann nochmal in einem zweiten Termin, dann komme ich sozusagen mit dem Papier. Also niemanden möchte ich direkt am Anfang damit verschrecken. Und erst wenn ich ja dann durch den zweiten Besuch auch mitbekomme, dass das Engagement wirklich ernst genommen, ernst gemeint ist, dann sage ich ja, und jetzt haben wir hier noch die Unterschrift und hier ist noch das, damit musst du zum Bezirksamt hier in Harburg, um das Führungszeugnis zu beantragen. Ich denke, dass das abschrecken würde, wenn ich da gleich im ersten Kennenlernen das schon alles raushole, denn das hat man ja vielleicht, wenn man sich mit Interkulturalität beschäftigt, mal gehört, dass es durchaus in den Kulturen da Unterschiede gibt. Es gibt so einen tollen technischen Begriff, das heißt Beziehungsorientierung und Sachorientierung. Und da geht es eben doch eher darum, erstmal auf die Beziehung zu setzen und nicht so sehr auf die Sache und auf das Papier.
Ja, das sind bestimmt gute Hinweise, wenn es darum geht, da von Anfang an ein gutes Vertrauensverhältnis auch aufzubauen und weniger eben auf Sachthemen zu setzen, sondern zu gucken, dass man erstmal gut miteinander ins Gespräch kommt. Ihr habt euch das ja bewusst auch als Ziel gesetzt, dass ihr Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen als Freiwillige gewinnen wollt. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen?
Ich glaube, es hat auch hier mit dem Bezirk, mit dem Stadtteil oder mit der Stadt Harburg zu tun. Es gibt einfach sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund hier vor Ort und sie haben sich einfach auch bei uns gemeldet. Die Freiwilligen, die ich bei mir im Team habe, sind sehr breit aufgestellt. Also ich habe inzwischen Personen, die aus Syrien kommen, aus Ägypten. Ich habe eine Frau, die bei einer chinesischen Firma arbeitet und keine Kontakte mehr hat, im Grunde zur Nachbarschaft oder zu Deutschen, wenn sie dann von der Arbeit kommt, also ganz breit. Und die melden sich einfach, die sind engagiert, die wollen was machen. Und im Grunde hat sich das so ergeben, weil wir vom Freiwilligennetzwerk eben immer wieder auch angefragt worden sind. Das Thema Seniorenbesuchsdienst ist natürlich jetzt auch etwas, was die Menschen zu uns kommen, die Freiwilligen auch in dem Sinne begeistert, weil es ihnen auch hilft, Kontakte in die deutsche Gesellschaft zu knüpfen, ihre Sprache zu verbessern. Und wenn das gut gelingt, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf Nachbarschaft. Man kann das weiterdenken auf das soziale Quartier, aber auch natürlich auf das Miteinander in der ganzen Gesellschaft, was heutzutage ja auch wirklich wichtig ist, das mitzugestalten. Und dadurch, dass wir positive Erfahrungen gemacht haben, haben wir jetzt eben auch uns darauf festgelegt, dass wir gesagt haben, das klappt. Es braucht ein bisschen Zuspruch. Es braucht auch eben Zuspruch bei den Älteren, also bei den Deutschen. Aber wenn man dann guckt, was dort geleistet wird und wie die ihre Kontakte gestalten, dann ist das schon sehr, sehr erfreulich.
Gibt es denn da für dich besondere Unterschiede? Also wie würdest du das für dich beschreiben, wenn du mit den Menschen arbeitest? Macht das einen Unterschied? Also gehst du da irgendwie anders vor? Wir hatten schon gesprochen über Papiere und Sach- und Beziehungsebene. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Aspekte, die da bei deiner Arbeit dann für dich von relevant sind?
Ganz häufig ist es ja so, dass ich einen Namen bekomme oder ich bekomme eine E-Mail und dann gibt es eine Handynummer und da habe ich es mir schon auch angewöhnt, dass ich jetzt nicht einfach da anrufe unter dieser Nummer, weil ich ja eben nicht wirklich weiß, wie gut sind die Deutschkenntnisse oder auch wo erreiche ich denjenigen gerade, sondern ich schreibe zum Beispiel eine ganz neutrale SMS. Vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Anfrage. Ich freue mich, dass Sie mitmachen wollen. Melden Sie sich doch bitte, oder ich mache sogar schon einen konkreten Vorschlag, wann ich denjenigen einladen möchte mit einem Terminvorschlag und dann bleibt es sehr niedrigschwellig. Dann kann derjenige mir per SMS oder dann per WhatsApp zurück antworten und sagen, ja, danke, der Termin passt. Also man kann mit kurzen Worten erstmal den Kontakt aufbauen.
Dann stellt ihr in der Qualität eurer Angebote auch Veränderungen fest? Also verändert sich etwas dadurch, dass Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, jetzt bei euch mitarbeiten, verändert sich dadurch auch etwas in der Art der Angebote oder der Qualität der Angebote, also sprich der Betreuung von den Senioren und Seniorinnen? Beobachtet ihr da etwas?
Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich denke, noch vor 10 oder 20 Jahren hat ein Seniorenbesuchsdienst, was ja auf sich so ein wenig altbacken vielleicht anhört von meiner Begrifflichkeit, vielleicht so funktioniert, dass man sich getroffen hat und so klönen, schnacken, Kaffee trinken, spielen, Album angucken und so weiter. Aber bei den Besuchspartnerschaften, wo es mir eben auch dann gelingt, die beiden zusammenzubringen mit unterschiedlichem kulturellem Background, da passieren dann eben auch andere Dinge und die alten Menschen fühlen sich auch herausgefordert, etwas beizutragen, also etwas von sich zu zeigen oder auch sich Gedanken zu machen, wie sie diesem jungen Menschen einfach auch hier in Deutschland den Weg ein bisschen mit bereiten können, sodass zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch auf dem Markt gemacht wird, weil die Freiwillige bisher eben immer nur in einem Discounter oder im Supermarkt einkaufen und diese Marktatmosphäre gar nicht kennt. Oder tatsächlich hat eine alte Dame
ihre Freiwillige mal mit in den Markt, in den Discounter genommen und hat ihr die Bedeutung vom Mindesthaltbarkeitsdatum erklärt, was bisher in ihrem Integrationskurs so noch keinen Platz gefunden hatte. Also so ganz, ganz alltägliche Dinge. Oder aber auch, dass die Familie mit eingeladen wird. Ganz häufig fragen nämlich die Menschen, die aus dem arabischen Kontext oder eben aus Indien oder so, dann kommen so, ja, aber kann ich da auch mit meiner Tochter hingehen oder kann ich auch meinen Mann mitnehmen? Und dann gelingt es eben, dass zum Beispiel zum Advent die ganze Familie eingeladen war und die groß gestaunt haben, weil sie ja auch dann das erstmalig mal so ein deutsches Wohnzimmer einer älteren Dame gesehen haben, was noch so ganz traditionell weihnachtlich geschmückt ist. Und da gab es eben wirklich dann auch die Zimtsterne und die selbstgebackenen Kekse, sodass das auch im besten Falle eine gute Integration in beide Richtungen ist.
Wie gestaltet sich denn insgesamt so die Arbeit dann im Team, also zwischen all diesen Freiwilligen? Das sind ja dann einmal Menschen, die eben hier aus Deutschland gebürtig kommen und andere, die vielleicht auch hier geboren sind, aber trotzdem eben einem anderen Kulturkreis angehören oder eben Menschen, die wirklich auch noch nicht lange hier in Deutschland sind. Was stellst du da fest? Welche Vor- und Nachteile hat das für diese Gruppe?
Wir machen 3 bis 4 Mal im Jahr ein Freiwilligentreffen, wo wir dann eben auch gemeinsam Zeit ja verbringen. Und ich stelle schon fest, dass genau diese Qualitäten, die ich ja vorhin auch schon benannt habe, also wie spreche ich, wie deutlich spreche ich, das ist schon für, gerade für die älteren Deutschen in meinem Team eine Herausforderung. Da sind sie einfach überhaupt nicht geübt drin. Und da merke ich dann auch immer, dass wenn sie dann so schnell sprechen oder nur so in halben Sätzen und mit viel Füllwörtern und da eben auch berichten ja jetzt von dem Besuch, den sie bei der alten Dame machen, dass dann die Freiwilligen, die ich mit dem ausländischen Hintergrund, dass die dann eben auch verloren gehen, dass sie dann gar nicht mehr mitkriegen, was da eigentlich im Team, in der Gruppe besprochen wird und dass ich dann da auch aufmerksam bin, interveniere, um dann zu sagen, ich glaube, das war jetzt hier zu schnell gesprochen und wiederhole das nochmal oder versuche die Menschen auf jeden Fall Migrationshintergrund dann wieder mit einzubinden. Und ja, es gilt auch jetzt für die Deutschen, dass sie da einfach aufmerksamer werden, dass sie vielleicht auch oft mal, dass sie ihre Bequemlichkeit, würde ich mal so sagen, auch aufgeben müssen im neuen Miteinander. Und ich meine, es ist ja auch jetzt nicht, ich denke dann immer, es ist nicht zu sehr ein zu hoher Anspruch. Aber die Deutschen, und dann sind es vielleicht auch gerade die älteren Freiwilligen, die da doch manchmal dann Probleme haben, aus ihrer Spur rauszukommen und eben da ein bisschen mehr über den Tellerrand zu gucken.
Ja, vielen Dank schon mal soweit. Gibt es denn noch so ein Geheimrezept oder eine wirkliche Zauberzutat, die du nennen würdest, was das Besondere ist und was man besonders gut brauchen kann, um in interkulturellen Teams zu arbeiten?
Ja, das Zaubermittel, das wäre schön, wenn es das gibt. Aber ich glaube tatsächlich, Kommunikation ist das Wichtigste. Das ist ja auch ein Baustein, den wir grundsätzlich in der Arbeit mit Freiwilligen brauchen. Kommunikation, um eben auch das Interesse zu äußern an dem Menschen, denjenigen nicht nur zu finden, sondern eben auch zu binden an die Arbeit, an mein Projekt, an meinen Verein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch natürlich gut ist, sich über kulturelle Hintergründe zu informieren. Es gibt Fortbildung zu interkultureller Kompetenz und so weiter. Aber ich sage dann immer, wenn ich einen guten Kontakt aufgebaut habe, den auch pflege, dann ist doch die beste Gelegenheit, mit diesem Menschen da jetzt in Kontakt zu sein und mein Interesse ehrlich zu äußern. Viele haben vielleicht Sorge, dass sie sagen, ach, das wird dann als Neugier abgetan. Aber einfach mal zu sagen, wenn es jemand ist, wo ich weiß, der kommt aus dem muslimischen Kulturkreis, zu sagen, ach, irgendwie habe ich ja wieder gehört, es ist Ramadan. Wie lebst du das denn? Oder wie geht dir das damit? Und dann kann ich doch genau diese Begegnung auch nutzen und habe vielleicht auch nochmal den Vorteil, meine Vorurteile oder meine Stereotype aufzulösen. Und also das Wichtigste würde ich sagen, Kommunikation, in ehrliches Interesse an dem anderen und darüber natürlich auch die Chance, ein Wissen, das Wissen auszubreiten, auszubauen, was ich über Kulturen vielleicht für mich habe.
Super, ja, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Expertise. Du bist ja schon sehr lange auch in diesen Zusammenhängen unterwegs und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, Lina, vielen lieben Dank für die Möglichkeit und viel Erfolg weiterhin bei euren Podcasts.
Ja, das sind also viele wichtige Tipps für die Gewinnung und Einbindung von Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland leben. Also Zeit zu geben für die Einarbeitung und auch fürs Kennenlernen, eine klare Tätigkeitsbeschreibung zu haben, aber auch einen regelmäßigen Austausch anzubieten. Vielleicht findet man auch sowas wie einen Mentor oder einen Tandempartner in der Organisation, sodass man gemeinsam dann vielleicht erstmal auch Dinge machen kann. Dazu findet ihr auch nochmal Anregungen in der ersten Folge, wenn es um das Finden und Binden von Freiwilligen geht. Ja, und nun wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen, was ihr als Organisation eigentlich unternehmen könnt, um euch für das Thema Vielfalt kompetent zu machen. Es gibt dafür ja bestimmte Konzepte, verschiedene, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das Konzept des Diversity Management, das kommt aus der Wirtschaft. Und hierbei werden 6 Kerndimensionen in den Blick genommen, wenn es um die Betrachtung von Vielfalt geht und Maßnahmen, die man unternehmen kann, um hier eine bessere Gleichstellung zu erzeugen. Das Thema Alter, Behinderung, Ethnizität und Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung und sexuelle Orientierung. Bei der interkulturellen Öffnung wiederum steht eigentlich nur die Dimension Herkunft und Nationalität im Vordergrund. Hier werden also Gruppen migrationsbedingte und kulturelle Eigenheiten zugeschrieben, für die es dann zu sensibilisieren gilt. Ich möchte euch ein Modell vorstellen, das nennt sich diversitätssensible Organisationsentwicklung. Und hier geht es wirklich um ein ganzheitliches Verständnis von Vielfalt und auch einem rassismuskritischen Prozess des Gender und Diversity Mainstreaming. Also um eine umfassende und präventive Strategie, um Benachteiligungen in allen Bereichen von vornherein zu verhindern. Dieser Ansatz ist entwickelt worden von der RAA Berlin, das ist die regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie. Die haben dazu ganz unterschiedliche Materialien veröffentlicht, die ihr alle auch im Internet downloaden könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Es geht letztlich darum, das nochmal genauer in den Blick zu nehmen, was wir in den vorhergegangenen Folgen auch Schritt für Schritt gemacht haben. Wenn man also seine Organisation diskriminierungs- und rassismuskritisch öffnen möchte, um einen guten Umgang mit Vielfalt zu finden, dann muss man sich als allererstes klar machen, dass es sich um einen Prozess handelt. Das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen schaffen kann, sondern das ist ein lang angelegter Entwicklungsprozess, bei dem man sich am besten extern von jemandem begleiten lässt und Schritt für Schritt sozusagen schaut, wie man die unterschiedlichen Dimensionen davon in den Blick bekommen kann. Und wie sehen diese unterschiedlichen Dimensionen aus? Da geht es einmal um das Thema Organisationskultur, auch etwas, worüber wir schon viel gesprochen haben. Es geht also darum, wertschätzende und zwischenmenschliche Interaktion zu gestalten. Es geht aber auch darum, Gesprächsregeln zu erarbeiten. Also wie gestalten wir unsere Sitzungen, wie gestalten wir unsere Gespräche, wie können wir es schaffen, dass jede und jeder zu Wort kommt. Ein wichtiger Schritt ist auch die gemeinsame Erarbeitung eines Leitbildes zum Thema Umgang mit Vielfalt. Denn das führt zu Austausch und auch zu Erkenntnis über die Perspektiven, die es dazu im Team gibt und hat dann das Ergebnis zur Folge, dass man da nochmal ein verschriftlichtes Selbstverständnis hat. Hier kann man auch schauen, ob man gegebenenfalls jemanden von außen dafür einkauft, eine Moderation, die dabei hilft, dieses Leitbild zu erarbeiten. Das ist vielleicht auch besonders wichtig, wenn man vorher schon weiß, dass die Perspektiven auf den Umgang mit Vielfalt im Team stark auseinandergehen. Wir hatten dann schon darüber gesprochen, dass natürlich sowas passieren muss innerhalb der Organisationskultur, auch dass man sich hier einfach darüber bewusst ist, dass es Rassismus und Diskriminierung gibt. Und wir hier sensibel sind und versuchen, Menschen zu stärken, die davon betroffen sind. Wir sollten dann ja auch nach innen tragen, dass wir uns jetzt anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen oder vielleicht auch schon länger uns damit beschäftigen und hier in eine intensive Auseinandersetzung mit allen gehen, die zu unserer Organisation gehören. Neben Gesprächsregeln dazu, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und wie wollen wir miteinander sprechen, ist es auch total hilfreich, mal die andere Seite zu betrachten und zu sagen, wie wollen wir uns eigentlich miteinander streiten? Haben wir eigentlich auch sowas wie Verhaltensregeln für Streitereien, für Konflikte? Haben wir hier ein gutes Konfliktmanagement, eine Fehlerkultur, die wir auch so nennen und die wir gemeinsam miteinander bearbeiten? Ihr werdet merken, das ist ein spannender Prozess, das auch mal von der Seite aus zu beleuchten und zu gucken, ja, wie wünschen wir uns denn eigentlich einen guten Streit, einen guten Konflikt, wie sollte der im Idealfall ablaufen? Das sind so Punkte, die man im Bereich Kultur sich angucken kann. Und dann geht es natürlich auch um den Bereich der Organisationsstruktur. Darüber haben wir auch schon in den vorhergehenden Folgen gesprochen, insbesondere in Folge 1 und 2, nämlich darüber, dass so Strukturen und Aufgaben transparent sein sollten. Das hilft allen Beteiligten, sich darin zurechtzufinden. Das ermöglicht Orientierung und unterstützt die Menschen dabei, auch ja ihre eigenen Perspektiven mit einzubringen und sich aktiv an der Gestaltung auch der Gesamtorganisation zu beteiligen. Die Kommunikationswege sollten klar sein. Jeder sollte wissen, wann er mit wem über was sprechen kann, wie er an welche Informationen kommt. Und wenn wir über das Thema Diversity sprechen und ja eben nicht nur Vielfalt meinen im Sinne von Kultur und ethnischer Zugehörigkeit, dann sollten wir auch immer noch mal gucken, ob wir Arbeitszeiten und Arbeitsplätze auch nach individuellen Bedürfnissen gestalten können. Und hier auch für alleinerziehende Eltern bessere Möglichkeiten schaffen können, für Menschen überhaupt, die nebenbei noch Care-Arbeit, also Sorgearbeit betreiben, sei es, weil sie sich um ihre Kinder oder vielleicht auch um ihre Eltern kümmern oder weil sie körperlich eingeschränkt sind und da vielleicht andere Möglichkeiten haben, präsent zu sein oder ihre Arbeitsplätze auch anders gestaltet sein müssen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da ja auch die Dinge so zu gestalten, dass sie für mehr Menschen passend sind. Dazu gehört auch die Gestaltung der Räume, vielleicht auch sowas wie Gesundheitsangebote für alle oder bestimmte Mitarbeiterinnen und dann sowas wie Barrierefreiheit, also die Möglichkeit, die Räume so zu gestalten, dass sie auch für jeden, egal in welcher körperlichen Verfassung, zugänglich sind. Dann gibt es neben der Kultur und der Struktur noch den Bereich des Personals. Das macht natürlich Sinn, also hier zu gucken, wie wir vielfältig auch auf allen Ebenen sein können, dass Menschen, die eingestellt werden, die bei uns mitarbeiten wollen, eben auch auf allen Ebenen vertreten sind, auch in Führungsetagen. Und dass man hier dem vorhandenen Personal auch einfach nochmal Fortbildung anbietet, um sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen und dann auch diversitätssensibel handeln zu können. Man kann auch Ausschreibungen ja so gestalten, dass sie dann unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also sei es, dass man neue Engagierte sucht oder vielleicht auch Festangestellte. Auch darüber haben wir schon gesprochen, dass man unterschiedliche Kanäle nutzen kann, dass man präsent ist, vielleicht auf Festen oder an den Orten, wo man die Zielgruppen vermutet, die man vielleicht auch für die Mitarbeit in der eigenen Organisation gewinnen möchte. Und dann geht es ganz grundsätzlich eben tatsächlich auch nochmal um das Thema Schulung, zum Thema interkulturelle Öffnung, Vielfalt oder vielleicht auch eben rassismuskritischem und diversitätssensiblen Handeln. Neben diesen Feldern kommt dann wieder die Kommunikation ins Spiel. Das ist einfach ein ganz zentrales Querschnittthema, das uns immer und immer wieder begegnet. Also sowohl nach innen sollten wir unsere Kommunikation diversitätssensibel gestalten und auch verschiedene Formen der Kommunikation ausprobieren, aber eben auch nach außen, also in der Eigendarstellung, sichtbar machen, dass wir als Team divers sind und offen sind für andere und das auch eben dann auf der Website und dem Flyer eindeutig signalisieren. Und hier kann ein Bild manchmal mehr sagen als 1000 Worte, indem man das beschreibt. Eine schöne Idee finde ich ist auch ein mehrsprachiges Begrüßungsschild, das man an der Tür hat und das gleich Offenheit für unterschiedliche Gruppen signalisiert. Und dasselbe kann man auch in der Signatur von der E-Mail machen. Und ein letzter Bereich neben der Kommunikation nach innen ist dann der Bereich der Projekt- und Dienstleistungsentwicklung. Und da hatten wir auch schon im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit über die Produktwerkstatt gesprochen, mit der man also die neuen Zielgruppen einladen kann, neue Formate entwickelt, eine neue Ansprache auch und das eben gemeinsam auch mit Menschen macht, die aus der Zielgruppe kommen, um so sich dann auch als ganze Organisation weiterzuentwickeln und neue Angebote zu etablieren. In Klammern, hierbei sollte man immer beachten, dass man die Menschen, die man dann da einbindet, auch tatsächlich bezahlt im Sinne von Wertschätzung. Das sind also die Punkte, die man dann nochmal angehen kann, wenn man sich als Organisation, als Ganze nochmal mit dem Thema Vielfalt auch beschäftigen möchte. Und ihr merkt schon, das ist tatsächlich was, was man nicht von heute auf morgen machen kann, sondern das ist ein langjähriger Prozess. Und dann kann man hier auf allen Ebenen eben nochmal schauen, wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Sind wir hier wirklich in jeder Hinsicht diversitätssensibel und haben einen guten Umgang mit Vielfalt auch für uns etabliert? Und wie es sich dann so lebt in so einer Organisation, die in vielerlei Hinsicht bunt gemischt ist, das könnt ihr jetzt erfahren in dem Gespräch mit Xenia Melnik. Sie ist seit einigen Jahren schon Mitglied im Harburger Integrationsrat. Und der Harburger Integrationsrat ist ein Forum, das hier gewählt wird in Harburg von den BürgerInnen, der sich zusammensetzt aus freiwillig engagierten Menschen, die nach ihren Herkunftsländern von den HarburgerInnen gewählt werden. Und die beraten hier die Harburger Politik und auch die Verwaltung bei der Gestaltung des Gemeinwesens und immer unter der Fragestellung sozusagen, wird das all der Vielfalt gerecht? Wie es Xenia dort ergibt, das erzählt sie uns.
Ja, hallo, liebe Xenia. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über dieses Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Danke. Hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Ist auch ziemlich neu für mich, bei so einem Podcast mitzuwirken. Aber ich freue mich, diese Erfahrung sammeln zu dürfen.
Sehr schön. Danke, dass du Gelegenheit hast, mit uns Gedanken dazu zu teilen, zu dieser Frage. Vielfalt, was bedeutet das eigentlich, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet und vielfältig ist? In vielerlei Hinsicht kann man ja auch vielfältig sein. Du bist ja Mitglied jetzt schon zum zweiten Mal auch im Harburger Integrationsrat. Und wie macht sich denn Vielfalt bei euch bemerkbar? Also vielleicht erstmal die Frage, in welcher Hinsicht seid ihr denn eigentlich vielfältig?
Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, in welcher Hinsicht wir vielfältig sind, sei es halt natürlich aus den verschiedensten Kulturen, woher wir kommen, sondern von Ländern A bis Z ist jeder dabei. Auch in Sachen Alter, auch jung und alt ist jeder vertreten, auch geschlechtsspezifisch ist jeder vertreten. Also wir sind ganz gut, also Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Und das durch eine Wahl, also auch so ganz zufällig auch ausgewählt, ist wirklich interessant zu erleben. Ja, und genau dann auch von Akademikern bis zu einfachen Arbeitern und Studenten ist auch jeder dabei, was für so einen Rat auch ganz wichtig ist, um verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Das ist dann auch immer sehr, sehr schön, das zu sehen, dass jeder aus jeder Ecke kommt und irgendwas von sich erzählen kann. Und deshalb sind wir dann auch so vielfältig.
Ja, toll. Also nicht nur, wie man vielleicht denken würde, dass ihr irgendwie verschiedene Herkünfte habt, sondern wirklich auch nochmal Alter und dann Berufsstand etc. Ja. Ganz, ganz bunt gemischt. Und dann trefft ihr euch ja einmal im Monat und besprecht, was ihr so vorhabt und was ihr machen wollt. Wenn ihr dann so in der Runde zusammen seid, macht sich das dann irgendwie bemerkbar, dass ihr so vielfältig seid? Und wenn ja, wie?
Ja, das macht sich immer bemerkbar, wenn halt Menschen erzählen, so ja, ich bin jetzt hier in diesen Rat eingetreten, weil es hier in Harburg so und so ein Problem gibt. Und was kann denn ein Rat da machen, um dieses Problem zu beheben? Auch, dass jemand kommt, ja, ich habe das jetzt zum Beispiel von einer anderen Stadt gesehen, dass sie so ein Projekt haben, das können wir ja in Harburg auch voranbringen. Also da kommen Menschen mit ganz vielen Ideen und ganz viel Motivation, dass wir dann immer was zu tun haben, auch immer mit aktuellen Sachen, auch mit aktuellen politischen Sachen. Jetzt gerade stehen ja die Bezirkswahlen hier in Harburg an, dass man eventuell da was macht, dass man mit Politikern auch Kontakt knüpft und die dann auch fragt, was für sie Vielfalt bedeutet, was für sie der Harburger Integrationsrat bedeutet. Genau, also wir würden den Themen nie leer gehen. Also in jeder Sitzung gibt es immer was Neues zu besprechen.
Und wenn ihr so miteinander sprecht, wie funktioniert das dann, wenn man vielleicht ja auch eben ja unterschiedlichen Alters ist oder vielleicht auch aus den unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Gesprächskulturen mitbringt? Merkt ihr das? Und wenn ja, woran merkt ihr das?
Genau, also vor allem bei den Elternleuten merkt man das. Die haben ganz, ganz viel zu erzählen, weil sie ja natürlich in ihrem Leben weitaus mehr Erfahrung gesammelt haben, wie ich zum Beispiel mit meinen 23 Jahren, dass sie dann immer ganz viel erzählen, auch zu allem eine Meinung haben. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn es da eine Moderation gibt, die dann eventuell jemanden stoppt und dann sagt, okay, mal sehen, was denn die anderen zu erzählen haben, die vielleicht mal nur Zuhörer sind, was ihre Ideen sind. Genau, also das macht mich halt immer unterschiedlich bemerkbar, aber das ist immer personenabhängig, nicht wirklich herkunftsabhängig, sondern da sind ganz viele Individuen, die lieber Zuhörer sind als Sprecher oder die eher mehr Führungskraft sind und die Gespräche versuchen zu leiten. Und deswegen ist es halt immer wichtig, wenn da eine neutrale Person versucht, das ein bisschen zu drosseln.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt ja dann auch lange Diskussionen manchmal sind. Empfindet ihr das als herausfordernd oder gibt es vielleicht auch noch andere Herausforderungen, die ihr miteinander gehen müsst, weil ihr so unterschiedlich seid?
Also Herausforderungen, die wird es immer geben, die gibt es immer. Also die Herausforderung, die ich jetzt im Rat mitgemacht habe, ist, dass natürlich ganz viele eben Ideen vorangetrieben werden, auch von Personen, die aus Vereinen kommen und eventuell auch Werbung für ihr Verein machen wollen, die auch ein bisschen ihren Verein unterstützen möchten und natürlich dann versuchen wollen, Projekte zu machen, die auch deren Verein betrifft, die auch vielleicht sie selber auch betrifft. Und da muss man dann halt gucken, dass halt jeder was machen kann, aber auch, dass eventuell eine Demokratie dann entscheidet, okay, so dieses Projekt möchten wir jetzt gerade nicht machen, sondern vielleicht ein anderes Projekt. Und dass man sich aber dadurch nicht unterkriegen lässt, sondern dann auch mitmacht und trotzdem eventuell seine Ideen mit einem anderen Projekt einbinden kann. Genau, das ist dann eher die Herausforderung, dass man versucht, dass alle glücklich sind, aber auch, dass man akzeptieren soll, dass man nicht immer alles haben kann. Das ist ja immer so in so einer Vielfalt immer das eine Problem. Aber man versucht es halt zu schaffen.
Sehr gut. Auch wenn das bestimmt manchmal anstrengend ist, ne, ja. Dann lange in solchen Sitzungen zu sitzen und das ausgiebig miteinander zu diskutieren. Und über Chancen, du hattest das schon so ein bisschen angedeutet, euch werden die Themen nie ausgehen. Das ist sicherlich eine der Chancen auch, weil ihr aus vielen unterschiedlichen Bereichen kommt. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Was ist denn die Chance? Was gewinnt man, wenn man sich auf so eine Vielfalt einlässt?
Also man gewinnt ganz viel Erfahrung, wie ich bereits gesagt habe, vor allem auch in meinen jungen Jahren, was ich alles erlebt habe, was ich auch hier über Harburg kennenlernen durfte durch diesen Rat, was, dass es hier so viele Vereine gibt, so viele Personen aus verschiedenen Herkunftsländern, die auch ihre eigene Geschichte haben. Dann auch, wie das Bezirksamt noch aufgebaut ist, dass es auch Leute gibt, an die ich mich wenden kann, wenn Menschen zu mir kommen mit Problemen. Und das kann man halt immer durch so ein Rat, aber auch durch allgemein Ehrenamt herausfinden, wie auch vor allem das Ganze strukturell so läuft, ne, wie beantragt man Geldern, wie werden überhaupt solche Vereine finanziert und auch warum ist jetzt da ein Spielplatz da um die Ecke, warum wurde es denn so gebaut und dann weiß man ja, eventuell, wenn man vielleicht auch mit bei war, dass man das, dass dann jeder Bürger das auch selber mitplanen kann, auch ein Verein da mitplanen kann. Und das dann auch immer schön zu erfahren, dass man eventuell selber an einer Sache auch mitgewirkt hat. Wie auch jetzt, worüber wir auch gesprochen haben mit der Ausländerbehörde, dass da die Menschen lange Schlange standen, auch in der Kälte im Winter, dass man dann mit dem Dezernat dann auch gesprochen hat und das nicht mehr so ist. Und dann kann man dann ziemlich stolz darauf sein, so gut, ich habe da mitgewirkt und ich habe dann meinen Bezirk, wo ich auch wohne, auch zu einem besseren Ort gemacht. Und das ist die Chance. Das finde ich auch die größte Chance, die man durch so eine Ehrenamtsarbeit haben kann.
Ja, und weil ihr so unterschiedlich seid, seht ihr eben auch verschiedene Themen und Aspekte hier im Bezirk, ne? Und lernt voneinander, ja. Wie du beschrieben hast. Ja, toll. Das ist ja wirklich auch eine super Erfindung, finde ich, so ein Integrationsrat in dieser bunten Form, wo man aus ganz unterschiedlichen Ländern dann zusammenkommt oder auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven eben dann auf die Dinge guckt. Gibt es denn bestimmte Tipps oder auch Tricks, vielleicht Sachen, von denen du sagen würdest, jetzt bin ich schon 5 Jahre ja auch dabei in so einer bunten Runde. Was braucht es an Zutaten, an vielleicht gibt es so eine Art ja geheime Zutat, die man braucht für das Arbeiten in so vielfältigen Teams? Worauf sollte man achten oder was macht einem die Arbeit dann auch in diesem Zusammenhang leichter? Gibt es da was, was du empfehlen kannst?
Also was ich sagen kann und wie ich auch immer in sowas reingegangen bin, ist einfach so ohne großartige Erwartungen da reingehen, offen für alles sein, sich erstmal das angucken, gut, wie funktioniert das hier alles? Genau, und dann dadurch dann Inputs sammeln, immer ganz spontan die Inputs sammeln und das dann machen. Also was ich empfehlen kann, also mein Nummer-1-Tipp ist wirklich offen an solche Sachen ranzugehen und das und erst dann kann man dann merken, okay, ist es was für mich oder suche ich mir was anderes? Also da genau ohne großartige Erwartungen da rangehen, offen für alles sein, sich das mal angucken und dann mitwirken.
Genau, mit so einer Haltung kann man dann auch gut vielleicht etwas längere Diskussionen und Debatten dann gut überstehen. Ne? Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit und ja, alles Gute. Jetzt fängt ja gerade die 2. Runde für euch an und alles Gute dann für eure Arbeit.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Vielen Dank für euer Engagement im Harburger Integrationsrat. Wie toll, dass wir so ein Gremium hier in Harburg haben, das das Thema Vielfalt bei uns im Bezirk auch weiter vorantreibt. Wir haben nicht nur den Harburger Integrationsrat, sondern wir haben hier in Harburg auch das Leitbild zum Zusammenleben in Vielfalt. Und in dem Entwicklungsprozess haben wir mal so ein schönes Bild gefunden für das Zusammenleben in Vielfalt. Und das war bei uns eine Salatschüssel. Eine Salatschüssel, in der sich die Kartoffel mit der Gurke und der Tomate und der Zwiebel und dem Lauch und dem Schnittlauch verbindet. Jede einzelne bleibt das, was es ist, was sie oder er ist. Eine Kartoffel bleibt eine Kartoffel und die Tomate und die Zucchini. Aber gemeinsam ergeben sie dann doch mehr, als ja, wenn es ein reiner Kartoffelsalat ist. Wir müssen nicht so werden wie die anderen und es ist total okay, dass wir alle unterschiedlich sind. Und wenn wir alle zusammenkommen, dann werden wir gemeinsam etwas Großes, etwas Schmackhaftes, was für jeden dann auch etwas dabei hat. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir in den vergangenen 5 Folgen viel zeigen konnten davon, wie vielfältig Harburg ist, dass Vielfalt in jeder Hinsicht eine Bereicherung für diesen Bezirk ist und wir hier ganz, ganz viele tolle Leute mit ganz, ganz viel Engagement haben, die dazu beitragen, dass unser Bezirk so ein lebenswerter Bezirk ist, in dem wir Vielfalt als Potenzial und Ressource sehen und uns gegenseitig in Wertschätzung und Respekt begegnen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch für eure Arbeit in eurer Organisation viele Anregungen mitnehmen konntet, um auch eure Organisation vielfältig und diversitätssensibel gestalten zu können. Alles Gute dafür. Und wie immer möchte ich schließen mit 3 Fragen, mit denen ihr jetzt weiterarbeiten könnt, um euch mit diesem Thema Vielfalt nochmal ganz besonders auseinanderzusetzen. Die erste Frage lautet: Wie bin ich persönlich eigentlich in diesem Themenfeld aufgestellt? Wie steht es da um meine persönlichen Kompetenzen? Die zweite Frage bedeutet: Wie ist unser Team in dieser Hinsicht aufgestellt? Also sind wir schon bunt gemischt und haben wir auch Regeln für den Umgang mit Vielfalt? Und als dritte Frage, ja, wie sieht das eigentlich in unserer Organisation aus? Beschäftigen wir uns damit? Ist das ein Thema für uns? Und wenn ja, wie bearbeiten wir das? Nehmt euch jetzt gerne ein paar Minuten Zeit dafür oder vielleicht auch im Anschluss, damit ihr das dann nochmal gemeinsam mit euren KollegInnen besprechen könnt und schaut, wie ihr mit diesem Thema weiterarbeiten wollt. Viel Erfolg für all das, was ihr vorhabt und mit dem ihr unsere Welt ein kleines bisschen besser macht. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann teile diesen Beitrag gerne und schau dich um auf unserer Website unter www.freiwilligennetzwerk-harburg.de. Dort erwartet dich die vielfältige Welt des Freiwilligenengagements in Harburg. Und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit als Organisationsberaterin und Gestalterin für das Zusammenleben in Vielfalt wissen möchtet, dann findet ihr mehr dazu unter www.lenatoban.de. Dieser Podcast ist Teil unseres Projektes EFI, engagiert, vernetzt, interkulturell, in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost. EFI wird gefördert durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat und durch das Bezirksamt Harburg. Es ist Teil des Bundesprogramms Gesellschaftlicher Zusammenhalt, vor Ort, vernetzt, verbunden.